Sie hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der gerade wieder zurück ist von der Mecklenburgischen Seenplatte, wo es die letzten Tage viel Wasser von unten und auch von oben gab. Urlaub auf dem Wasser ist ja auch derzeit eines der Trendthemen in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern möchte da ganz vorne mitspielen. Schließlich hat man nicht nur die äußerst erfolgreiche Ostseeküste, sondern mit der Müritz auch noch den größten See Deutschlands zu bieten. Womit man auf den über 1000 Seen und Flüssen und Kanälen alles so unterwegs sein kann, dazu erfahren Sie einiges im Reiseradio. Oder wussten Sie schon, was ein Bunbo ist? Oder ein Free Camper oder ein Lütthüt. Neue Trendgefährte für jedermann. Also auch die, die keinen Bootsführerschein besitzen, haben wir angetestet. Ziemlich sicher haben sie Potenzial, Urlaubsrenner der kommenden Jahre zu werden. Auch wenn das Wohnen auf dem Wasser ja überwiegend eine, sagen wir mal, leicht rustikal einfache Note hat, in der Hotellerie kann man heute nur Aufmerksamkeit erregen, wenn das Design und das Konzept für Überraschung sorgen. Eine der vielbeachteten Neueröffnungen im an Hotels wirklich nicht armen Berlin liegt etwas außerhalb an der Spree, zwischen Universal Music und MTV jenseits noch der Oberbaumbrücke. Das Musikhotel Now. Für die spektakuläre Innenarchitektur zeichnet Karim Rashid verantwortlich. Das Multitalent aus New York, das Designpreise und Awards im Dutzend sammelt, hat mit dem Now ein kunterbuntes Kinderparadies für Erwachsene geschaffen. Im Reiseradio philosophiert Karim Rashid über die Anforderungen an gelungenes Hoteldesign und warum er den Gestaltungsbarock amerikanischer Hotelketten so vorgestrig findet. Mit Karl Born betrachten wir wieder die Skurrilitäten der vergangenen Woche, über Berggipfel, die fast zum Verkauf standen, Welterbeorte, die von den Chinesen kopiert werden sollen, bis hin zu rollenden Fahrkartenwohnwegen der Bahn, mit denen man auf dem Plattenland so etwas wie das Mobilitätseismännchen spielen möchte. Schön, dass Sie uns wieder auf unserer Reise begleiten wollen. So eine der verblüffenden Quizfragen, die unerwartet großes Nachdenken auslösen oder in der Regel eine schnelle, aber falsche Antwort. Auf die Frage nämlich, welches der größte deutsche See ist, wird spontan oft der Bodensee genannt, selbst von Touristikern. Dumm gelaufen, aber am Bodensee melden auch Österreich und die Schweiz durchaus nachvollziehbare Rechte an. Die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern wäre die richtige Antwort. Und wenn man noch all die 1000 Seen drumherum dazu nimmt und die verbindenden Wasserarme, dann beherbergen wir auf dem platten östlichen Land sogar die größte Wasserlandschaft Mitteleuropas. Wenn nicht hier, wo denn dann sollte das Epizentrum des Trendthemas Urlaub auf dem Wasser sein? Andrea Nagel, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte, hat daher die Qual der Wahl, welchen nassen Ort oder welche nasse Aktivität sie besonders lobhudeln soll.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Gerade geht die Sonne unter über dem Wasser. Logischerweise muss sie über dem Wasser untergehen. Wir sind nämlich jetzt hier an der Seenplatte, in der Müritz. Nicht genau an der Müritz, das ist sozusagen die kleine Seenplatte, an der wir jetzt gerade hier sind. Und neben mir sitzt die Königin der tausend Seen. Können Sie mit diesem Titel gut leben?
Ich kann mit dem Titel sehr gut leben, weil wir haben 1000 Seen in der Mecklenburgischen Seenplatte und da haben wir nur die gezählt, die größer als ein Hektar sind, also große Seen. Wenn wir die kleinen noch mitzählen würden, ich glaube, dann wird man mit 1000 lange nicht auskommen.
Andrea Nagel, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte. Könnten Sie eigentlich bei Thomas Gottschalk auftreten? Sozusagen, wir wetten das, jeden See, wenn Sie ein Bild sehen, können Sie sozusagen sagen, das ist der und der See?
Da sind es mir zu viele. zu viele. Und das Verrückte in der Mecklenburgischen Seenplatte ist, man trifft es gar nicht so selten an, dass Seen die gleichen Namen haben. Sie schreiben sich dann vielleicht manchmal ein bisschen anders, aber die Bezeichnungen sind oft ähnlich. Und damit hat man es natürlich dann sehr schwer.
Kommt mir fast so vor wie im Himalaya. Da gibt es auch die Regel, dass alle Berge, die kleiner als 5000 Meter sind, die haben nicht mal mehr Namen.
Ja, eine Lokalbezeichnung haben die Seen ganz oft, aber man staunt manchmal, gerade wenn man durch den Müritz-Nationalpark fährt, der sehr große Fläche einnimmt, vor allen Dingen aus Wald besteht, aber auch 100 Seen hat, denke ich, ist es schon für sehr viele, auch für den Leiter des Amtes, schwierig, immer den Namen, den richtigen Namen für den richtigen See parat zu haben.
Es ist ja eigentlich ein Fluch für einen Touristiker. Er hat jetzt 1000 Seen, er hat so viele Seen, wie kann er damit Werbung machen?
Er kann hervorragend damit Werbung machen. Es ist überhaupt kein Fluch. Es ist eigentlich eine Auszeichnung. Es macht unheimlich viel Spaß. Mit der Mecklenburgischen Seenplatte haben wir ja das größte zusammenhängende Wassersportgebiet. Sie können also von Berlin über die Mecklenburgische Seenplatte bis nach Hamburg unterwegs sein.
Wenn ich Sie glaube, es ist sogar das größte Gebiet von Mitteleuropa sogar, ne?
So ist das. So ist das. Also die Finnen wahrscheinlich haben noch ein bisschen mehr Wasser als wir. Aber es ist eben dann auch ein ganz schönes Stück weg. Und unser großer Vorteil ist, dass es touristisch sehr gut erschlossen ist, dass man Anlegemöglichkeiten hat, dass man sehr gute Hotels in Wassernähe vorfindet. Wir haben eine Unzahl von Campingplätzen, mehr als 60 sind in der Mecklenburgischen Seenplatte, die alle am Wasser liegen. Es gibt einen einzigen, der keine eigene Badestelle hat und den kenne nur ich. Also Sie finden bei uns immer und überall wieder Wasser und es macht einfach Spaß, mit dem Boot unterwegs zu sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Die größte Tour zum Beispiel um die Müritz, mehr als 90 Kilometer, schaffen die meisten Gäste nicht an einem Tag. Die nehmen sich dann schon 2 Tage dafür Zeit. Oder sie umrunden kleinere Seen, die dann auch mal 20, 30 oder nur 9 Kilometer lang sind.
Das ist ganz angenehm, wenn ein kleiner See, den man wirklich einmal umrunden kann. Aber sagen Sie mal, wer ist denn jetzt sozusagen der klassische Urlauber, den Sie so ansprechen? Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Radfahrer kommen gerne hierher, Menschen, die gerne Kanu fahren. Also es ist eher so ein bisschen der ruhige, der sanfte Tourismus. Jetzt nicht groß die Paläste mit den großen Wellnessabteilungen und die Sternenküche, sondern das sind eher Menschen, die einfach sagen, ich bin zufrieden mit meinem kleinen Kajak und mit meinem Feldkocher.
Natürlich haben wir das andere auch. Wir haben natürlich Wellness, wir haben auch Sterneköche. Also wer sich so richtig gut gehen lassen will und Geld im Urlaub ausgeben lassen möchte und sich verwöhnen lassen möchte, findet hier auch Gelegenheit dazu. Aber die allermeisten Gäste kommen zu uns, um die Landschaft zu genießen. Wir sind ja ein sehr dünn besiedeltes Gebiet, sodass man sehr viel Natur erleben kann. Bei uns ist der Seeadler zu Hause, bei uns ist der Fischadler zu Hause. Eigentlich sind bei uns alle Adler zu Hause, außer der Steinadler. Der hat noch nicht wieder den Weg hierher gefunden. Die Kollegen im Nationalpark haben mir gesagt, das wird aber passieren. Der war früher, ganz früher mal bei uns heimisch. Und man kann hier also eigentlich alle Tiere, die man so aus Norddeutschland kennt, kann man hier beobachten. Das macht man natürlich gerne im Nationalpark oder in den Naturparken. Und da muss man dann schon Landschaft lieben und Natur, mit der Natur behutsam umgehen können. Das machen unsere Radfahrer gerne. Das machen aber, und das war für uns auch eine ganz neue Sache, die Wanderer unheimlich gern. Wir haben in diesem Frühjahr ein neues Produkt aufgelegt, Wandern im Land der 1000 Seen, und haben damit geworben, dass immer der See das Ziel ist. Und die Auflage, die eigentlich für dieses Prospekt für 2 Jahre geplant war, haben wir in einem Vierteljahr ausgegeben. Ich habe gestaunt darüber. dass die Gäste in so einem relativ flachen Land, wie die Mecklenburgische Seenplatte das ist, gerne zum Wandern kommen. Ja, sie tun's.
Was immer, wenn ich im Freundeskreis so rumhöre, mich, was anscheinend totaler Trend ist, Hausbootferien. Das muss irgendwie so die Seele des Menschen gerade extrem ansprechen.
Es gibt ja zwei Dinge, die die Menschen besonders anziehen. Das ist einmal das Feuer, am Lagerfeuer sitzen, oder dann eben das Wasser. Natürlich, immer wieder, der Mensch will immer wieder zum Wasser, am Wasser sein oder im Wasser baden. Und damit ist es natürlich auch ein Traum, gerade für viele Männer, es ist ein Traum, auch mal Kapitän sein zu dürfen. Das kann man hier. Wir haben sehr viele Hausboote, wir haben Yachten. Es gibt sogar eine Yacht mit einem Whirlpool obendrauf, sodass man nicht im See badet, sondern
oben. Der See ist ja auch. Wer will schon im See baden, wenn man einen Whirlpool auf dem Dach hat? Ist ja logisch.
Das ist ganz logisch. Also ich finde es besonders schön, wenn man von hinten, unsere Boote haben fast alle so eine kleine Badeinsel dran, dass man dann eben auch einfach auf dem See Anker werfen kann und ins Wasser springen kann.
Ist denn das mit dem Hausboot tatsächlich so eine Nachfrage, wo Sie jetzt auch feststellen, dass aber unheimlich viele Menschen Hausboot Ferien machen möchten oder zumindest ein paar Tage, bis sie sich so auf den Nerv gehen, dass sie es nicht mehr aushalten?
Das machen sehr viele Gäste gern. Wir haben kleinere und größere Hausboote. Also es gibt auch Hausboote, wo man bis zu 12 Leuten unterkommen kann. Ich habe gerade gestern ein Boot getauft mit 2 Schlafkabinen. Ich habe gestaunt, wie viel Komfort und wie viel Platz man auf diesem Boot hat. Das ist also für 4 Leute vorgesehen, dieses Boot. Und ich glaube, da hält man es gut und gerne eine Woche drauf aus oder noch länger. Wenn man dann die Natur liebt und mit dem Wasser gut umgehen kann.
Jetzt sage ich mal, ich liebe die Natur und ich kann mir auch vorstellen, auf so einem Hausboot rumzuschippern, aber ich möchte gerne auch abends irgendwo ganz nett anlegen und dann auch ein richtig nettes Restaurant haben, wo ich gut essen kann, wo ich vielleicht noch ein bisschen flanieren kann, wo ich nett was trinken kann. Ist das auch an der Müritz gut möglich?
Wir haben sehr viele Anlegemöglichkeiten, die dann in der Nähe unserer Ortschaften sind, unserer Städte sind. Unser touristischer Hauptort ist Waren an der Müritz mit 24.000 Einwohnern, also eher eine kleine Stadt. Wir haben dort einen Yachthafen, der unmittelbar in der Stadt ist. In weniger als 5 Minuten hat man, also ich weiß nicht, kann sie nicht zählen, wie viele Gaststätten erreicht. Man hat eine sehr schöne Atmosphäre dort. Oder die kleine Stadt Neustrelitz, die in auch an der Bundeswasserstraße, aber ein bisschen davon ab. Wir sagen immer, es ist eine Sackgasse, da muss man von der Hauptbundesstraße abbiegen, um dann nach Neustrelitz zu kommen. Dort gibt es Häfen, also sie haben immer im Abstand von einer Stunde, anderthalb Stunde die Anlegemöglichkeiten da. Also und die allermeisten Hausboote haben natürlich auch eine kleine Küche dabei, eine gut ausgestattete Küche, aber oft möchten ja dann im Urlaub die Frauen dann doch nicht kochen. Aber wir denken immer, viele sind ja auch mit der Angel auf dem Hausboot unterwegs, dass man wenigstens mal einen Fisch zubereiten kann, Kaffee kochen kann. Das ist schon eine schöne Sache.
Ich fand es interessant, als wir eben so ein bisschen rumgefahren sind. Also alle Yachten, die vorbeikamen, also auch die, die man fahren darf, ohne dass man so einen Motorbootführerschein hat, immer war der Mann hinten am Steuer und die Frau saß vorne am Bug und musste gucken. Bloß ein kleines Hausboot, da war es umgekehrt. Da war die Frau am Steuer und der Mann hat sich vorne in den Liegestuhl gelegt.
Also ich habe es auch ausprobiert, mit dem Hausboot unterwegs zu sein. Und habe bei meiner ersten Testfahrt gleich rückwärts einparken können. Also ist für Frauen auch sehr gut zu beherrschen. Man kann schon wirklich auch als Frau gerne Kapitän sein, aber leider ist es wirklich so üblich, dass eher eine Männertruppe unterwegs ist oder dann eben Familien und der Herr dann ganz oft die Kapitänsmütze trägt. Und die Frauen einfach nur die Aufgabe haben, schön auszusehen.
Könnte man ein Wassergefährt beschreiben, das alle Chancen hat, in den nächsten Urlaubszeiten zum Renner der Saison zu werden. Es richtet sich an all diejenigen, für die Luxusjachten unerreichbar, aber die kleinen Charterboote irgendwie zu piefig sind, die keinen Nerv auf steile Treppenabgänge, verwickelte Kajüten und maritimes Einrichtungsallerlei haben. Aber vor allem an die, die keinen Bootsführerschein besitzen und ihn bislang auch nicht vermisst haben. Wir beschreiben Ihnen jetzt ein Hausboot für Anfänger, das erstens mit knapp 1000 Euro in der Hochsaison günstig ist und zweitens jedem vertraut vorkommt, der schon mal Köttbullar in einem elchartigen Möbelhaus gegessen hat. Manfred Römer vom gleichnamigen Yachtcharter hat die kunterbunte Kiste aufs Wasser gebracht.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Wir sind auf einem ganz merkwürdigen Gefährt hier, ein Bunbo. Was ist denn ein Bunbo?
Ein Bunbo ist ein Bungalowboot. Das Bungalowboot besteht aus einem Holzkörper und hat Alu-Auftreibkörper. Das heißt, das ist ein Katamaran mit einem Außenborder.
Ich versuche es mal ganz wenig technisch zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Verkaufsausstellung bei IKEA gelandet.
Das haben wir schon häufig gehört und das soll auch eigentlich so ein bisschen die Richtung sein. Das heißt, es ist ein Boot für viele und für junge Leute. Es ist sehr einfach und spartanisch ausgerichtet und hat natürlich für uns auch den Vorteil, dass man merkt, der Kunde fühlt sich wie zu Hause. Er ist eigentlich zu Hause in seinem Zimmer wieder.
Sozusagen ein Hausboot für den absoluten Einsteiger.
Richtig, es ist für den Einsteiger. Es hat also die Grundbedürfnisse sind an Bord und es ist ausgestattet, nicht direkt von IKEA, aber IKEA ähnlich.
Und wir haben schon ein paar IKEA-Teile drin gefunden, oder?
Ja, doch. Und das macht auch den Reiz, dass viele dann sofort sagen, ach, ich bin zu Hause, weil IKEA, da sind sie alle zu Hause. Und das bringt uns natürlich auch die Kundschaft, die dann begeistert weggehen, wenn sie eine Woche hier, sie leben ja auf dem Wasser, sie fahren gar nicht so viel. Das ist das Entscheidende zu anderen Schiffen, die wir haben. Also hier wird nicht viel gefahren, sondern es wird einfach genossen.
Wir haben ja gerade diese so wunderschöne Situation. Wir sind hier in dem See, mitten in einer kleinen Bucht voller Seerosen. Hier möchte man ja auch gar nicht mehr weg.
Nein, wir dürfen natürlich die Seerosen nicht befahren, aber kurz vor den Seerosen können wir uns jetzt hier aufhalten und können die beiden Ankerbeine runterlassen. Dieses Schiff hat zwei Pfähle zum Ankern, anders als ein Schiff. Das heißt, die stehen auf beweglichen Pfählen und das ist dann der Anker und dann stehen sie vor den Seerosen und da können sie eine Woche genießen.
Gut, wir sind jetzt. Das wird Ihnen am besten gefallen, mit zwei Wochen. Aber apropos, kann man überhaupt sowas noch mieten oder ist man schon mit zwei Jahren Vorausbuchungsfrist hier?
Nein, das ist es nicht. Also im Moment ist das ja so, es gibt natürlich noch weiße Flecken, ist klar, auch bei den Bumbus.
Aber im Winter zum Beispiel.
Ja, die Saison ist schon ausgebucht, aber die, also fürs nächste Jahr wird bei diesen Booten schon gebucht. Das ist sehr früh, weil die Kunden, die gefahren sind, sind so zufrieden, die sagen, das machen wir nochmal. Und die tragen natürlich neue Früchte, weil sie das zu Hause erzählen. Und es ist ja hier noch nicht, sagen wir mal, so lange auf dem Markt. Es ist ja ein junges Modell. Das ist jetzt im zweiten Jahr. Und ich bin der Meinung, da spricht sich rum, alleine durch die Fahrweise oder den Besuch im Hafen. Die sehen das, sagen, was ist das denn? Schwimmt das auch? Und ja, oder das wollen wir dann auch machen.
Ich glaube, Sie haben ja sicherlich den gleichen Aufmerksamkeitswert wie in dieser Lamborghini-Yacht irgendwo hier liegen. Das Ding ist ja wie eine Schuhschachtel auf dem Wasser. Und ich habe es eben so ein bisschen despektierlich gesagt, IKEA, wenn Sie hier drin sitzen, also holzvertäfelte Wände, Sie haben sogar einen Bollerofen drin, Sie haben eine Sitzgruppe drin, Sie haben zwei richtige Zimmer mit richtigen Betten. Also wenn Sie drin sind, würden Sie denken, Sie sind in einer Datsche, aber Sie sind in einer Datsche auf dem Wasser.
Richtig, es ist also eine Ferienwohnung auf dem Wasser, die schwimmt und Sie sind dann nicht mehr am Wasser, Sie sind da drauf. Das ist eigentlich der Hintergrund.
Wenn man so sagen würde, Schatz, ich will Wasserski laufen, das funktioniert nicht mit dem Boot, aber das ist das Gute dran, jeder kann es fahren. Auch jemand, der keinen Bootsführerschein hat.
Richtig, bei diesem Boot ist das so, durch.
Sie trauen sich immer zu sagen Schiff, sie sagen Segelboot.
Ja, es ist halt noch ein bisschen ungewohnt für uns. Also wir sind zwar erfreut über die Resonanz, aber es ist was anderes. Und es ist ein Wandern mit dem Schiff, ein wirkliches Wandern, anders als bei den Yachten. Und das ist wohl auch der Reiz, dass die Kunden sagen, ich muss nicht so eine teure Yacht haben, sondern ich will doch nur auf dem Wasser mich erholen. Und das kann man hier bei diesen Schiffen natürlich sehr schön. Und sie sind ja fröhlich ausgestattet. Das heißt, sie sind ja auch farbig. Es gibt 7 verschiedene Farbtöne, nicht von Gelb bis Blau und Himmelblau und Rosa. Und wenn die sich dann unterwegs treffen, das ist also dann schon einzigartig. Jedenfalls hier auf der Müritz. Weil da ist natürlich, da sind ja nur wir mit diesen Farben.
Also ich könnte prinzipiell, wenn ich jetzt einen Bootsführerschein hätte, von der Müritz bis nach Berlin tuckern und mich dann vor den Reichstag legen.
Sie können also mit diesem Boot, das passiert ja auch, das ist hier in Henningsdorf zu Hause zum Beispiel, dieses Schiff an der Havel, und da sind jetzt Gäste mit hochgekommen. Die haben eine Einwochentour gemacht und sind hier hochgefahren an die Müritz. Und die nächste Crew fährt jetzt wieder nach Henningsdorf. Danach fahren wir hier nach Berlin rein. Also Sie können eigentlich mit dem Ding wandern in allen Binnenstraßen auf deutschem Gebiet.
Aber Sie als alter Seebär, Sie trauen sich doch nicht auf so ein Ding drauf.
Naja, ich muss noch ein bisschen üben. Aber mein Mitarbeiter, der beherrscht das schon ganz gut. Und die Kunden, bisher ist es ja reibungslos verlaufen. Wir haben also absolut keine Schäden gehabt bisher. Das ist also sehr positiv bei unseren Berufsstand hier, und ich muss sagen, das macht dann auch uns Spaß, weil es schont das Geschirr.
Abends hier wirklich so auf dem See sitzen und den Bollerofen anhaben, das ist ja wirklich die Romantik pur.
Ja, es ist also für uns natürlich ungewohnt. Wir handeln jetzt auch mit Kaminholz, denn der Ofen braucht ja auch Holz, und das dürfen die Gäste sich hier nicht im Wald schlagen, sondern das wird bei uns, kann man das erwerben, wir besorgen das. Wir haben auch einen Grillkamin an Bord, noch extra so eine große Feuerschale für vorne, sodass man abends dann auch vorne auf der Terrasse grillen kann oder in der Hängematte liegen kann. Die ist dabei, standardmäßig, eine Hängematte. Was Sie dazu buchen können, ist ein Kanu, so ein Kajak für 2 Personen. Das heißt, Sie können dann von dem Schiff als Station Tagestouren um das Schiff machen und jetzt, sagen wir mal, die flachen Gewässer noch erkunden.
Das ist jetzt sozusagen also die neue Form des Wasserurlaubs auf der Müritz, ein Bunbo. Und Sie können sicher sein, wenn Sie sagen, ich gehe auf ein Bunbo, von Ihren Zuhörern weiß keiner, was das ist.
Richtig.
Besitzer mag es ja den Magen umdrehen, was sich so alles auf den Gewässern rund um die Müritz tummelt. Aber MacPom ist eben auch nicht die Côte d'Azur und Waren kein Saint-Tropez. Im Land der 1000 Seen geht es erheblich rustikaler zu, weswegen Campingplätze aus dem Boden schießen wie Pilze, die allerorten auch zu finden sind in der naturbelassenen Gegend. Wenn man aber schon seinen eigenen Wohnwagen hat, so die smarte Idee des Jungunternehmers und frisch gebackenen Brandenburger Tourismuspreisträgers Markus Frielinghaus, dann braucht man doch eigentlich überhaupt keine Yacht oder kein Hausboot mehr, sondern nur noch eine schwimmende Basis, auf die man sein rollendes Zuhause draufstellt, und schon hat man quasi Zugang zum größten und romantischsten Campingplatz Deutschlands. Und das geflügelte Wort vom Sehen und Gesehen werden bekommt auf dem Wasser eine ganz neue Bedeutung, wenn man mit dem Free Camper etwas Mut zur maritimen Hässlichkeit hat.
Last Minute Neues aus der Reisewelt.
leichter Nieselregen hier auf dem See und das ist ganz toll, weil wir trauen uns eigentlich gar nicht in die Marina reinfahren, weil die Blicke von den Yachtbesitzern, die gucken schon und das sagt schon alles in ihren Augen aus. Wir sind die schnittigste Yacht von allen, sicher?
Ja, deswegen liegen wir jetzt auch auf dem Campingplatz.
Genau. Also, liebe Mitreisende, also das, was wir jetzt heute austesten, nennt sich Free Camper. Und wie der Name schon vermuten lässt, es hat was mit Camping zu tun.
Ja, das ist die neue Freiheit für die Wohnwagenfreunde. Weil jetzt kann man mit seinem eigenen Wohnwagen nicht nur über die Landstraße fahren und ihn auf dem Campingplatz abstellen, sondern man kann jetzt auch die Wasserstraßen bereisen. Denn ich mache den Wohnwagen schwimmtauglich.
Ich, das ist der Markus Frielinghaus und der hat eine völlig verrückte Idee gehabt und deshalb habe ich am Anfang ein bisschen gelästert. Dieses Gefährt sieht jetzt nicht sehr schnittig aus, man muss sich das vorstellen, also wie so ein Rheinschiff, wo vorne ein Wohnwagen draufsteht. Ist es nicht schnittig, aber es ist extrem praktisch.
Auf jeden Fall. Also ich sage immer, man fährt mit einer 50 Quadratmeter Terrasse durch die Gegend. Also die ist auch so mit Holz beplankt, wie unsere Terrasse zu Hause auch. Und ich stehe hinter meinem Wohnwagen etwas erhöht auf einem Steuerstand und gucke also über meinen Wohnwagen hinüber auf die Wasserwege drauf. Also ich fühle mich da wie der König der Havel.
Gut, auch der König der Müritz. Denn das ist eben das Schöne. Man kann seinen eigenen Wohnwagen nehmen. Man muss jetzt nicht irgendwie ein Hausboot mieten oder sonst irgendwas. Man ist mit seinem eigenen Gedöns von Berlin oder von Hamburg oder wo immer man kommt, schon gepackt, fertig. Innerhalb von einer halben Stunde kann man aufs Wasser oder wie?
Richtig, genau. Wir schieben den Wohnwagen einfach rückwärts auf das Floß drauf. Dann wird er noch festgemacht an drei Stellen. Anschließend gibt es eine Einweisung und danach kann man dann auch schon losfahren.
Welche Menschen, die einen Wohnwagen haben, gehen denn aufs Wasser? Die normalerweise lieben die das doch auf Campingplätzen zu sein.
Ganz viele Campingplätze liegen am Wasser ja schon. Ganz viele Menschen machen an der See Urlaub, möchten gerne baden gehen. Und der Schritt jetzt aufs Wasser ist gar kein so großer mehr. Und ich kann ja, wenn ich mir abends eine Bucht nehme, in der ich vor Anker gehe, dann kann ich morgens schon vor dem Frühstück einfach von Bord aus ins Wasser springen und das erste Bad des Tages nehmen.
Gut, das habe ich auf dem Hausboot auch.
Aber ich habe halt meinen Wohnwagen, den habe ich ja schon mal gekauft. Und der steht ja zu Hause. Und warum soll ich mir da ein Hausboot nehmen? Den habe ich ja. Und den habe ich eingeräumt. Da weiß ich, auf welcher Matratze ich liege. Da habe ich den Kaffee schon im Schrank. Da bringe ich mein eigenes Geschirr mit und muss eigentlich nur noch den Wohnwagen rüberschieben.
Also die Idee, auf die Welt gewartet hat.
So ist es.
Und wie entstand die? Sozusagen abends nach dem fünften Korn? Oder?
Nein, so dem Alkohol spreche ich da nicht so zu. Ich habe gesehen, dass jemand einen Wohnwagen auf ein Floß fest drauf montiert hat. Also das macht er auch auf Kundenwunsch. Da kann man also seinen eigenen Wohnwagen auf ein Floß bauen lassen, aber das ist dann quasi unwiderruflich. Also der wird dann einmal drauf gebaut. Und das habe ich mir eine Zeit lang angeguckt und habe gedacht, ja, das müsste jetzt eigentlich viel unkomplizierter gehen, damit man anschließend den Wasserurlaub dann an Land in seinem Wohnwagen auch noch fortsetzen kann.
Allerdings ist es eben nicht so einfach. Man kann den Wohnwagen nicht einfach irgendwie so an Land ranschieben und dann kommt man mit diesem Teil, wie immer das auch zu benennen ist, dieses Wasserteil und kann den Wohnwagen draufrollen. Es gibt eben nur eine bestimmte Marina, wo man dann draufkommt aufs Wasser.
Genau. Also der Freecamper, so heißt das, so habe ich das Floß genannt, wird in Mildenberg an der Havel, das ist ungefähr 60 Kilometer nördlich von Berlin, kann der auf den Freecamper draufgeschoben werden. Da habe ich eine Rampe bauen lassen, die sich auch dem wechselnden Wasserstand der Havel anpassen kann. Also das ist ein bisschen technisch, aber für den Nutzer nachher ganz einfach. So, das muss ja einfach sein. Und die Idee ist, dass es irgendwann mal an mehreren Stationen dann auch möglich ist, rauf und auch wieder runterzufahren.
Ja gut, runterfahren ist beim Wohnwagen etwas schwierig. Wenn ich das Auto in Mildenberg stehen habe, da komme ich mit dem Wohnwagen zwar runter, aber muss dann ziehen per Hand.
Ich müsste einfach wieder zu meinem Auto kommen oder das Auto müsste zu mir kommen. Aber meine Vision ist es, dass vielleicht schon 2020 das Landseitige mit dem wasserseitigen Reisen vielfach verbunden werden kann, dass ich also beispielsweise in Potsdam rauffahren kann und den Waren an der Müritz wieder runterfahren kann. Und ich mache das dann auch mit meinem Reisemobil. Also die Idee ist schon, das zum nächsten Jahr in 2012 Wirklichkeit werden zu lassen. Und mittelfristig wird das dann auch mit einem alternativen, vielleicht mit einem Solarantrieb zu fahren sein.
Und zumindest erregt man Aufsehen, wenn man in der Marine ankommt, denn so ein Boot wird in der Regel nicht dort liegen.
Also ein Gast hat mir vor 3 Wochen ins Gästebuch geschrieben, Frauen sollten ihre Haare schön haben, weil sie werden am Tag ungefähr 100 Mal fotografiert.
Verrückter? Ja, von wegen. Das Reiseradio ist wieder mal Trüffelschwein für Skurrilitäten auf dem Urlaubswasser. Und dabei nähern wir uns immer mehr dem Jedermann-Erlebnis, ohne freilich ganz unten anzukommen. Das wäre nämlich das Kanu-Wandern. Alles dabei im wasserdichten Sack, abends irgendwo einen Campingplatz finden, Zelt aufbauen und die Nacht an Land verbringen. Ganz ohne Motorkraft und Führerschein, aber dafür mit Schlafkabine und geradezu komfortabel, gibt es eine Alternative. Bei ihr werden auch nicht die Oberarme belastet, sondern die Waden. Das Gefährt aber schnöde, ein Tretboot zu nennen, was Bernd Scheiter von Waterfitz mit der Lütthütt auf den Markt gebracht hat, wäre der genialen Idee für Wasserwanderer sicher nicht angemessen.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Wir sind jetzt hier in Rechlin und auf einem etwas witzigen Gefährt. Sie hören schon, es hört sich an wie der große Elbschaufelraddampfer. Auch ein bisschen Mississippi-Feeling haben wir, auch wenn wir ein bisschen kleiner sind. Gerade Waterfitz, was ist das denn eigentlich?
Waterfitz ist der Firmenname und das ist übersetzt Wasserpfütze. Ist aus dem Plattdeutschen heraus, da heißt die Waterfitz, ist übersetzt die Wasserpfütze.
Und ich habe hier den Daniel Düsentrieb neben mir sitzen, nämlich der dieses Ding ersonnen hat.
Ja gut, Daniel Düsentrieb ist ein bisschen weit hergeholt. Also der Arbeitsname für das Gerät ist Lütthütt, weil es eine kleine Holzhütte hat und es ist ein Schaufelrad-Tretboot, wobei Tretboot im entferntesten Sinne, weil wir sind sehr schnell und sehr effektiv mit dem Ding unterwegs.
Und wir müssten beide gleichzeitig treten hier, sonst geht das gar nicht.
Es geht, wir fahren dann großzügig im Kreis. Also 2 Leute bedarf es, um ein 5,5 Meter großes Boot voranzutreiben, sind schon 2 Mann vonnöten und damit lässt es sich aber perfekt steuern. Das ist der Vorteil dieser Geschichte.
Wie kommt man auf so eine absurde Idee? Sind die Nächte hier so lang im Winter?
Nein. Eine Reise über die Elbe mit einem meiner Hausboote hat mich dazu bewogen. Als die Reise bergab ging, war es ganz einfach so, dass keine Kraft mehr erforderlich war. Und ich wollte am liebsten das Boot schieben, um mich nach der langen Reise auch endlich mal wieder ein bisschen körperlich zu betätigen. Und da ist die Idee entstanden, ein Boot zu bauen, was man mit Muskelkraft vorantreiben kann. Und das ist das Ergebnis.
Gut, jetzt haben wir diese kleine Hütte hier, die ganz schnuckelig aussieht, also auch Mahagoni, alles Handarbeit hier. Und wir haben sogar eine kleine Kabine mit nämlich 2 Matratzen drin. Und das ist der große Vorteil gegenüber den Kanuten, die hier unterwegs sind, was ja auch wunderschön ist.
Ja, Vorteile, Nachteile. Ich sage immer, es ist Kanu Deluxe, weil ich muss abends kein Zelt aufbauen. Mein Zelt ist dabei. Ich habe ein vernünftiges Bett mit 2 Meter mal 1,40. Ich habe eine Kochmöglichkeit. Ich habe quasi meine Insel dabei. Ich muss auch nicht das Ufer anlaufen, sondern ich kann auch mitten auf dem See einen Anker schmeißen und morgens als Erster in den See steigen. Und das ist doch wunderbar.
Ich glaube, es gibt sogar eine Toilette an Bord, ne?
Ja gut, dazu muss man dann ans Ufer. Das ist der Spaten und die Rolle.
We'll be right back.
Hotelneueröffnungen in Berlin gibt es nahezu jede Woche. Da muss man als Betreiber schon etwas strampeln, um überhaupt noch zur Kenntnis genommen zu werden. Ein Haus der NH-Kette durfte in der Zeit nach der Eröffnung für sich in Anspruch nehmen, sicher das meist vorgestellte deutsche Hotel in Architektur- und Designmagazinen zu sein. Ein Konzepthotel an der Spree, außerhalb des Zentrums, aber da, wo sich vor allem die musikalische Kreativszene trifft zwischen Universal Music und MTV. Beim Room Service kann man nicht nur eine Bloody Mary ordern gegen das Kopfweh am nächsten Morgen, sondern auch eine Gitarre mit Verstärker. Ein Gespräch mit dem musikalischen General Manager Hermann Spatt.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, am Hauptbahnhof Taxifahrer, und da sagt man, man möchte zu einem Hotel. Und dieses Hotel heißt ja wie? Wie heißt es überhaupt?
Now.
Aber wird ganz merkwürdig geschrieben.
Nein, now, jetzt. Auf Österreichisch, also auf Deutsch jetzt. Auf Englisch now.
Okay, N-H-O-W. Wenn Sie es mal lesen sollten und auf einer Hotelsuchseite N-H-O-W. Now. So, jetzt sind wir im Now-Hotel. Der Hermann Spatt sitzt vor mir, der Direktor. Das ist ja ein Musikhotel, ein Eventhotel. Haben Sie es hier zu tun mit Rockgruppen, die abends die Einrichtung demolieren?
Von bis hatten wir schon einmal, aber Gott sei Dank nur einmal. Wir haben Rockstars hier, ja, aber wir haben auch Firmengäste hier, wir haben ältere Ehepaare hier, die hier Geburtstag feiern. Wir haben wirklich von bis, von allem, von Kind bis zur Großmutter.
Jetzt mal Hand aufs Herz, als Sie das erste Mal in dieses Hotel reinkamen, was haben Sie da gedacht?
Sehr bunt. Aber ich arbeite ja schon länger für diese Kette, ja. Also jetzt sollte ich natürlich nicht sagen. Der erste Eindruck war, wow, ist das bunt. Um Gott, was ist das, ja? Wenn man hier lebt, ist es toll. Ja. Also dadurch, dass ich jetzt zurzeit hier auch im Haus lebe, es nicht nur leite, sondern auch hier lebe, finde ich es toll. Es ist fantastisch. Es passt auch gut in diese Stadt. Bunt. Bunt, schrill, schön und toll.
Aber ich kann mir vorstellen, sagen wir zum Beispiel, Ihre Reinmache-Frauen, die kriegen jeden Morgen einen Anfall, weil hier gibt es keine gerade Linie, hier gibt es nichts, wo man mit einem Wischmopp mal eben schnell durchgehen kann.
Ja, ist eine ziemlich runde Sache. Das heißt auch, kein Schmutz bleibt in den Ecken, es ist alles schön gewischt.
Aber ist das so, ist so ein Hotel, was so komplett im Design lebt, was so völlig amorph ist, ist das unter Hotelführungsgesichtspunkten nicht ein Nightmare?
Nein, überhaupt nicht. Weil es ist am Ende, ob das jetzt ein klassisches oder ein sehr modernes Haus, wie wir sind, es bleibt am Ende des Tages ein Hotel. Es ist sehr, sehr gut durchgedacht, auch vom Karim Rashid, ja, auch vom täglichen Leben her. Also auch von der Reinigung, vom Instandhalten. Es ist sehr, sehr gut und sehr durchdacht gebaut.
Man hat ja doch leider häufiger das Gefühl, in diesen Designhotels, alles ist wunderbar, bis die Gäste reinkommen, weil die sind absolut nicht mehr part of Design und stören das Ganze.
Nein, überhaupt nicht. Das wäre ja schrecklich. Wir bauen ein Hotel und der Gast steht überhaupt nicht ein. Alle fügen sich sehr schön ein. Es ist ganz lustig, weil wir leben zurzeit, also unser größter Kunde sind die Kongresskunden und Tagungskunden. Ja. Und wenn man sieht, wenn wir hier Banken haben oder große, sagen wir jetzt mal, ich bin ja Österreicher, ich darf das sagen, große deutsche Unternehmen, da denkt man sich immer sehr strikt Anzug, Krawatte und nur Business. Ja. Am zweiten Tag kommen sie mal und schauen sie sich die am ersten Tag an, trinken sie einen Kaffee mit mir zum Frühstück und dann kommen sie am zweiten Tag wieder. Sie werden erstaunt sein, wie sich die wandeln hier.
Normale Städtetourist mit Sandalen und braune Socken, der verirrt ja wohl nicht hierhin.
Doch, warum nicht? Schon. Wir haben das schon. Also wir haben sehr viel, wir haben keine... Wir haben
den
keine.
Möchte ich sehen, wenn er in die Halle reinkommt.
Wir haben keine Bustouristen. Ja, die haben wir nicht, das stimmt auch. Ja. Aber wir haben sehr wohl Städtetouristen. Ja. Also von bis. Also es gibt in diesem Haus, ich habe auch am Anfang gedacht, hier werden nur durchgestylte junge Künstler sein, die wir im Haus haben, aufgrund der Lage. Hier sind ja gleich Musikstudios nebenan. Ja, wir haben ja eigenes Musikstudio hier und die Kreativszene. Aber wir haben wirklich von bis.
Und muss man sich jetzt vorstellen, dass jetzt abends Jam-Sessions unten in der Lobby stattfinden oder ist das eher ein Gag, dass die Gitarren da bereitstehen?
Die Gitarren sind fürs Gratis-Room-Service, dass der Kunde sich die raufbringen lassen kann, dass er oben seine eigene Session macht. Und einmal im Monat haben wir jetzt fix etabliert, ja, da treffen sich junge Künstler aus Berlin, ja, oder von wo auch immer und spielen hier einen Abend auf der Bühne und geht die Party ab.
Und die Räume sind sehr schallisoliert?
Also gut, die Lobby unten kann man ja...
Ich meine eher die oben, die Gästeräume, wenn die Gitarre mit dem Verstärker mit hochnehmen dürfen.
Dazu gibt es immer Kopfhörer. Ja, also das bieten wir schon. Kopfhörer gibt es dazu, dann kann jeder seinen Spaß haben mit den Musikinstrumenten.
Nun ist das Hotel ja nicht, sagen wir mal, direkt am Potsdamer Platz, wo jetzt dann die Horden auch von den Tagestouristen reinlaufen würden und sagen, oh, ich will mal ein Foto machen, vielleicht noch gerade ein Käffchen trinken. Sind hier draußen in einer Gegend, die, sagen wir es mal vorsichtig, nicht Berlins Schokoladenseite ist.
Ja, haben Sie vollkommen recht. Ja. Wir liegen hier an der Spree, im Osten. Ja.
Das ist am Arsch der Welt.
Das will ich jetzt nicht. Wir liegen hier sehr außen. Ja. Aber am Wochenende, ich gebe es auch ganz ehrlich zu, unter der Woche sind wir sehr, sehr, sehr gut gebucht, ja, durch die Kongresse und durch das Tagungsgeschäft. Am Wochenende haben wir noch Aufholbedarf, ja. Aber dadurch, dass wir jetzt 5, 6, 7 Monate wirklich durch die Presse gegangen sind, in jeden Architektenzeitschrift, ja, haben wir hier sehr, sehr viele Leute, die rauskommen, nicht nur von Berlin, auch Touristen, die herkommen und sagen, wir wollten uns das einfach nur mal anschauen, ja. Und wir haben auch sehr viele, die bleiben und einfach einchecken und buchen.
Das heißt, momentan sind noch Schnäppchenpreise fürs Wochenende zu bekommen.
Wir sind natürlich schon in der gehobenen Hotellerie hier. Ja. Schnäppchenpreise, was ist ein Schnäppchenpreis? Sie bekommen einen sehr guten Preis für ein tolles Hotel. Schnäppchenpreis. Was ist ein Schnäppchenpreis für Berlin?
Das Adlon kriegen Sie schon für unter 200 Euro.
Uns auch.
Jetzt wissen wir also, wie das NHOW geschriebene Hotel sich ausspricht. Now. Der Kopf hinter der Innenarchitektur ist Karim Rashid. Das New Yorker Multitalent ist derzeit der Shootingstar in der Designszene. Und nur böse Zungen behaupten, dass er sich beim Farben- und Formenrausch und Mustermix gewisser bewusstseinserweiternder Smarties bedient haben könnte. Rastlos ist Karim Rashid weltweit auf Achse und was er da manchmal in teuren Herbergen ästhetisch erlebt, bringt ihn zur Verzweiflung. Das Reiseradio konnte den Designkünstler zu einem seiner seltenen Interviews überreden, was sie schon immer über gute Hotelinnenarchitektur wissen wollten. Hier spricht der Visionär.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Karim, how many days do you spend approximately in a year in hotels?
About 180 nights in hotels, so about half.
Okay, so we have something in common. And yeah. What do you feel when you're just entering a hotel? Is it a kind of homesickness?
No, I've always been kind of a relatively global person, meaning that I never feel foreign anywhere. So it's not like I'm longing for home when I enter a hotel. You know, what I do when I go into a hotel is I'm looking for two or three things usually. One is a kind of spirit that inspires me or elevates me to make me feel a little bit alive. And I notice a pattern. Usually by the time I get to the hotel, I'm very tired. So when I come into the lobby, I kind of want to see something that kind of, I don't know, gives me some energy, let's say. And that could be the design, the colors, the lighting, what, you know, many factors, the music, whatever. I need to feel like, you know, number one. And at the same time, I need to also feel a certain sense of calmness and relaxation. but not in the conventional way. When you say that, people think of, you know, certain languages. Yeah.
So the armchair.
Armchair or something. I'm more like I just want to come into the room where it feels things kind of seem to work. You know, I go, I know when I touch the light switch, I know what it actually does. It's, in other words, it's a bit seamless, the experience. I'm not in an awkward place. I'm not in a room that's full of obstacles or a room full of furnishings that have no real relevance or I don't really need. You know, the other day I was staying in a W hotel in Atlanta. And my room had so many cupboards and cabinets in it. And it was like, but there's nothing in all those cabinets and cupboards. So I was thinking, why are they all, they're kind of unnecessary. And
it's a room for women with a big suitcase.
Yeah, but it wasn't it wasn't the change room. It's like there was like a, you know, kind of kitchenette, but that's all cabinets. And then there was another thing under the TV, all cabinets, but they're all empty, you know. So I don't really kind of understand the logic of it. And those things are not common, in fact. You know, there's something that the philosopher, French philosopher Jean Baudrillard, he always talked about objects as obstacles, that we have so many objects in our lives, they become obstacles. And in fact, when we look at our home, we criticize or critique our home or a hotel room or something, is that we're always better to have less, you know, but not less to the point where now we're living in minimalism, because minimalism is not very human.
For an empty room, it's quite hard to get some money for it.
Yeah. Well, so, in an empty room, it's also very austere, you know. It's hard to have a good, nice experience. So there's that fine line of trying to build some sort of richness, something human, but at the same time, something relatively reductive or simple.
So Berlin is a city with a vast growing hotel business. So now be brave. Be a juror. Just say, what's your general vote about the Berlin hotels?
Honestly, this is, well, first of all, this is the best hotel in Berlin, no question about
it. Not about your hotel.
Because I designed it.
Hotels in Berlin in general.
Well, you know, I don't know. I'm trying to think of the hotels I've stayed in when I'm here. I mean, I've been to Berlin maybe 10, 15 times, and I never really stayed in a hotel that I was that impressed with, frankly. I know there's a boom in them, and actually I know there's a few new hotels that just opened that I have not stayed in, so it's kind of unfair for me to say. But it also had a lot of these kind of conventional hotels that more or less came up in the 80s, 70s, 80s, that are kind of a bit, you know, uninspiring and kind of a little bit dark and a little bit depressing. You know, there's a lot of those. Yeah. But most cities have a lot of those, actually.
Okay, let's do some design bashing. Okay. The famous Adlon Hotel, the Ritz-Carlton.
Yeah.
Is it a kind of eye cancer when you enter these hotels?
I think it's more than eye cancer. I think it's just cancer in stage four. No, those hotels, you know, that's old school. I mean, that was like stuff that really, the hotel industry was very much about this guy idea of home away from home. You know, in post-World War II in America, I think it was Holiday Inn started the slogan, home away from home. And that was because when you traveled the world was a frightening place. You know, if I was an American from a small town and I'm going to go stay in Marrakesh, it's like, oh my God, I'm going to get mugged or I'm going to get this, I'm going to get that. So I better find a hotel that I can relate to. So I go to Hyatt or I go to, you know, or if it's higher end, I go to Four Seasons or something. Or I go to Cairo and, oh my God, 22 million people, it's a crazy place. I'll go stay at the Four Seasons. That kind of idea is now dated and long gone, because what's happened is the world shrunk. Now we know so much more about the world. We're not afraid anymore. So the opposite has happened. Now when you leave home, you want to have a completely opposite experience. You don't want home away from home. And in fact, people, for a long time, the hotel was trying to imitate the home. Now I think people are trying to imitate their homes around hotels. And I read an article last year in the New York Times, a huge spread about how people go to certain design hotels and they're so impressed that they come home and they try to order the same furniture.
Well, that's good for you. Yeah. So let's come to the Now Hotel in Berlin. You were on drugs when you designed that, weren't you?
You know what? I've barely taken a drug in my life, actually. You know, I think I tried cocaine when I was 16 once, and that was about it. And I don't smoke, and I barely drink. I'm a very straight person. You know, I run 10 kilometers a day. I eat organic food. I'm not. Now, when people see my work, which is interesting, they think it's kind of almost a bit, you know, digital psychedelic or something, and all this is no. You know, it's just, maybe it's just the way I am, in the sense of I've kind of, on one hand, expressing myself, but me as a designer, more than just expressing myself, because I think that's kind of selfish in a way. And I think, you know, the artist can be selfish. The designer has to think about others. You know, designer is kind of a social act. So I have to also think about everybody. you know. So a lot of my work, in a weird way, is kind of this idea of a universal inspiration, meaning that a child loves my work. I notice children really like my work, but also somebody who's 80 loves my work. So what I'm trying to do is put my kind of tentacles out and my ideas out, that I can touch a lot of people's lives and make them feel really like alive or human, or just for that moment, that small little moment, to elevate their experience.
So you just said it. It's kind of kids' playground. Yeah. So when you would describe the Now Hotel in Berlin, it's an orgy of, let's say, it's pink, light blue. It's a morph objects.
Yeah, I use some words like infostatic. It's kind of like the aesthetics of information. I would use words like it's kind of a global aesthetic, meaning that it talks about the connection to the rest of the world. It's not just about the place it's in. I talk about it kind of an extension of technology, that it speaks about technology and this digital technological revolution we live in. Things of that nature. If I had to use a word, I would say it's kind of this idea of lightness. And lightness meaning that I think at one time everything, I talked about it earlier a little bit, solid, things were very permanent, and now I think things are more ethereal and lighter. And we've gotten used to that because a lot of our experiences now are virtual. They're not really physical. You know, so I come into a hotel, it's great that I have perfect wireless or I'm connected that way, or I come into a hotel and I can produce music here or do things. And so I think there needs to be the aesthetic mirror of that to reflect that idea, you know, to really shape a physical world that speaks about the world in which we live now. And that's how we understand humankind. You know, we understood history by everything we physically built. So we understand about civilities, religion, culture, all these things through the artifacts of the time. So you say, okay, well, I'm going to build a new artifact. I need to speak about the time.
For example, you don't have any right angle here in your design.
Yeah, well, the building is all right angles.
But not the interior.
Yeah. Well, I tried to soften it as much as I could. You know, the problem with doing soft architecture, and really, like, if we look at work in the world, like Zaha Hadid and others, Grant Gehry, as soon as we try to do something that's not on the grid, it's very costly. It's like we don't have the components, we don't have the technologies to really build, and we don't have the capabilities a lot of times.
It's like Henry Moore, everything was handcrafted.
Yeah. So if you look at most Frank Gehry buildings, they're handcrafted right now. You know, we haven't really figured out how to build architecture that's more soft and more organic, that's driven more by machine. So most of our architecture is a grid. The reason it's a grid is because all these components are made by machines. The windows are, the frames are.
And the hotel company is crying because the costs are going up through the roof.
Yeah. So I'm trying to soften the spaces inside, but I have to do them in an economic way too. I mean, you know, frankly, let's be very honest. You know, the budget in this hotel is very tight. So I'm trying to be as creative as I can. And I learned this in 27 years of designing, especially because I'm originally an industrial designer, is that the criteria of designing products, for example, is that things have to be done at very cost-effective prices. So when I started doing interiors over 10 years ago, I kind of took the same approach. In fact, I've become known a little bit around the world that I do very democratic interiors with an interesting expression. And I think that's the reality. And we're in a recession right now, so people can't build super extravagantly. So this hotel wasn't even done super extravagantly, but there's a sense of extravagance. There's a sense of richness done well. So I always say, okay, don't look at, when you design, don't look at restrictions or limitations. I look at it as opportunities.
But for example, the patterns, all the different patterns, it's better not to be drunk in the hotel, isn't it?
No, the pattern is even better when you are drunk, I think. Yeah.
But all these psychedelic wallpapers, for example, are they especially designed for you? Are they unique?
I designed them all. Yeah, yeah. They're all unique. I designed them all for the hotel. Yeah. Yeah, every lobby, every the carpets, all those things. Yeah.
That sounds quite expensive.
No, it's not, though. You see, because the age we live in now with digital technologies, for example, if you're a fashion designer, you can print fabric that's archival, meaning, you know what I mean, permanent, for the same price you can buy fabric. So we now can actually customize everything. You know, that's why, in fact, the world of variation is I can go on a website, Nike website, and customize my own running shoes for the same price I buy a pair off the shelf. But I can make any colors I want, everything. That's the world we live in now. And I take advantage of those opportunities and those technologies. And, you know, frankly, wallpaper, for example, is very inexpensive. It's a really good way to deal with public space. So if I have no budget, what I'll do immediately is think about doing some sort of new digital ornamentation with the wallpaper. That's a way of giving some life to a space that other than that I'd have to paint because I have no budget to work with.
For example, even the elevators are in design.
Yeah. Well, the funny thing is, okay, look at the elevators. So that company that makes those cabs with elevators, when they showed me the original elevator they're going to put I said, no way. And they said, well, we don't really have a budget for the elevator. So I said, okay, tell you what, why don't we just paint them? So I make an all-orange elevator and all-white and all-pink and all-lime. And then the ceiling was a light. I say, oh, well, why don't I just – it's very cheap for me to stick a photograph on the ceiling. So I took pictures of my wife and I in elevators, and then I put them in the elevators. That's how what it is. So it was kind of like a little bit, you know, ego of signature. But it was this kind of – to just give some sort of life to that moment you're in an elevator. So there's no budget in that elevator. Listen, I've been in elevators. So I go to the Four Seasons or I go to some of these hotels. You know, I was in recently Park Hyatt. And, you know, the amount of money just in the elevator cab. And for what? Because I have a wood banister and I have, you know, dark mirror and I have this and I have that. For what? It's really, at the end of the day, it's very old school, that idea. It's kind of irrelevant. You know, it's not really about. So people are, in most hotels, people spend a hell of a lot of money. It's amazing the amount of wasted money that they spend, you know, to build. Because somehow, traditionally, they think that that's going to make their hotel appear to be 5-star or richer, or they could ask for more per room. That time is over. I really believe it's over.
Compliment. You are perfectly dressed, a white suit, a pink shirt, so you're just part of the design where we are sitting in. What's with the normal guests? Are they disturbing?
No, not at all. Not at all. I'm very open to the world, and I think everybody should just be self-expressive and be who they are and find out who they are, you know, learn and kind of enjoy to find out what they like and what turns them on and what allows them to be expressive. One thing I'm a big believer in this digital age is it's affording us all to have a voice, and it's affording us to realize our individuality. You know, realize it. One thing that the digital age has done, it's given us, empowered us to realize that we have more control over our lives than we think we do. That we can actually do something in this world. So I'm a great believer in everybody being different, everybody expressing themselves. I'm not the type of designer where I'm so kind of believe in some sort of utopia where we're all gotta, you know, dress white head to toe and live in white spaces or anything like that. But this is just my contribution. The world is a big place, 6 billion people, and there's all different types and different, and there's room for different things too. That's one thing that a lot of designers, I think, don't understand when they get very competitive, is there's room for different sensibilities and different philosophies and different approaches and, you know? So for example, even this hotel, you know, it's a big hotel. It's almost 400 rooms, but it's not for everybody. Sure. You know, I know a lot of people will like it. I have a good feeling about that. In fact, yesterday, apparently there was an 80-year-old woman who came up to the front desk and told the manager that it's the best. She stayed in hotels all over the world. It's the best hotel she's ever stayed in. Beautiful compliment. I mean, that moves me, you know. But I know what I do is not for everybody all the time. I mean, you know, come on. I mean, that's what makes our life exciting and interesting. That's what makes the urban fabric interesting. If I walk a block and every piece of architecture is different, that's what makes us alive. That's, you know, that's part of, let's say, human nature.
Keinen Schottersteingipfel für viel Geld verscherbeln, ohne die Ehre einer Nation zu besudeln. Warum könnten sich die Pleitegriechen
noch nicht mal gewinnbringend von manchen ihrer Inseln trennen, weil kein Interessent da wäre? Warum ist es gut, wenn die Chinesen lieber berühmte Orte auf der ganzen Welt kopieren und daheim nachbasteln? Warum heißt Grube jetzt schon wieder Meidorn? Warum kauft die von den Bürgern so ungeliebte Bahn für über 1 Milliarde neue Züge, die nun auf dem Abstellgleis stehen? Und warum will man im Wilden Osten jetzt Bahntickets aus dem Eismännchen-Wohnwagen verkaufen? Ah, die touristische Welt ist jede Woche voller Absurditäten, sodass Karl Born und mir die Themen zum Glück nie ausgehen werden.
Mir ist da was aufgefallen, Herr Professor.
Grüß dich, mein lieber Karl. Den Großen gibt es ja bereits, aber hat es dich nicht auch vielleicht letzte Woche gejuckt, für etwa schlappe 60.000 Euro deine Sparsau zu zerdeppern und dir dafür einen Gipfel an der Grenze von Osttirol zu Italien zu kaufen? Der ganz große Karl, 2000 Meter ein paar zerquetschte hoch mit unverbaubarem Blick in die Karnischen Alpen.
Naja, der Gedanke ist verlockend, statt einem Stern einen Namen zu geben, den man ja ohnehin nie aus der Nähe sehen kann, einen Berg mit eigenem Namen zu haben. Scheitert bei mir nur an einer Kleinigkeit. Nee. Nicht an meinem mangelnden Ego.
Ach so, ich hatte schon Angst gehabt.
sondern ich habe keine Sparsau mit 60.000 Euro. Ich habe es nur einmal zu einem Flamingo geschafft, der, solange ich das Futtergeld gezahlt habe, Carlo hieß.
Was?
Beziehungsweise, um präzise zu sein, er hatte einen Doppelnamen. Er hieß Fidel Carlo. Fidel, weil er kubanischer Herkunft und selbst für einen Flamingo außergewöhnlich rot war und eben Carlo nach mir. Aber das hat mein Ego eigentlich schon ausreichend befriedigt. Abgesehen davon, ich konnte ihn monatlich besuchen und schauen, wie es ihm geht.
Aber es ist doch trotzdem witzig. Also, dass solche unnützen Fleckchen Staatseigentum, die man perfekt zu Geld machen könnte, bei bestimmten Konservativen dann immer so einen pavlovschen Reflex auslösen, als ob sofort das Vaterland in Gefahr wäre. Im Himalaya haben die Berge unter 4000 Meter noch nicht mal einen Namen, weil es so viele gibt. Und die Österreicher machen jetzt sofort eine Staatsaffäre raus, weil einer eine kluge Idee hat.
Also ich glaube, es ist noch viel einfacher. Diese Leute, die sich da aufregen, sind einfach zu geizig, dafür Geld auszugeben und dann gönnen sie es auch keinem anderen. Aber wenn du denen als Belohnung für Verdienste fürs Vaterland, in Gänsefüßchen gesprochen, jetzt eine solche Namensgebung machen würdest, dann glaube ich, wäre das auch für die vollkommen okay.
Ja, dann kannst du so einen Gipfel am Band tragen.
Ja, das wäre doch nett.
Du, Blut und Ehre und Vaterland, hattest ja den Pleitegriechen, diesen wunderbaren und so sympathischen Pleitegriechen, sehr angetan, weswegen die wahrscheinlich die einfachste Geldlösung, nämlich ein paar ihrer Inseln, die ja eh rein von touristischem Interesse sind, zu verkaufen, ja, das würde denen angeblich den Rest von Würde zerstören. Und das ist anscheinend nur aus einer Buchhaltersicht zu sehen bei einer komplett bankrotten Nation.
Naja, aber sehen wir die Sache doch mal realistisch. Wer soll sowas kaufen?
Och, Santorin würde ich schon kaufen, wenn es halbwegs bezahlbar wäre.
Aber eben, nur so zum Spaß. Dafür sind die Inseln mit Sicherheit sauteuer. Und eine Refinanzierung über Einnahmen auf absehbare Zeit, die ist überhaupt nicht zu erzielen. Also den Gedanken kann man leider, so verlockend er wäre, ich glaube, man muss ihn beerdigen.
Naja, die TUI baut ja auch jetzt ein Dorf gerade in Italien um, endlich, nach so vielen Jahren.
Ja, aber ich glaube, die Größe von diesem Dorf zu einer griechischen Insel, da liegen doch noch
Welten. Es gibt ja ganz kleine Inselchen.
Ja, und diese, wir kriegst aber kein Geld.
Ach, scheiße, dass man immer diese wunderbaren Ideen mir aus dem Kopf wieder rausholt.
Ja, die Ideen sind immer grandios, sie scheitern immer leider an der Wirklichkeit.
So, die Chinesen, die würden ja auch nie auf die Idee kommen, eine Kykladeninsel zu kaufen. Die schicken dann lieber einige Agenten so als Reisegruppe getarnt hin. Die knipsen sich die Speicherkarten voll ein paar Monate später hören wir dann, dass irgendwo in China gerade an einer 1:1 Kopie von Santorin gearbeitet wird. Wahrscheinlich wie üblich alles aus Spritzbeton, aber schön angemalt.
Also ehrlich gesagt, ich finde es echt klasse. Denn wenn du es genau nimmst, ist Las Vegas ansatzweise nichts anderes.
Ja.
Die Amis haben wenig Urlaub und ein Besuch in Las Vegas ersetzt denen einen Europatrip. Ich habe mich selbst köstlich amüsiert, wie die Besucher im Hotel Venetian die üblichen Kitsch-Andenken, also Gondel und so, gekauft haben, als Erinnerung, dass sie in Venedig waren.
Ich finde es auch übrigens witzig mit Hallstatt im Salzkammergut. Da ist es auch im Sommer eher viel zu voll. Stell dir das doch mal vor, die TUI hätte nun auch noch Erfolg als Outgoing-Reiseveranstalter in China und würde jetzt zig A380 voll bekommen für eine rasante Tour d'Europe. Also unter ökologischen Aspekten ist es doch viel besser. Die Chinesen, die haben die Highlights der Welt im eigenen Land. Die wollen ja eh nur, wie du gerade auch festgestellt hast, Amerikaner, die wollen nur ein Erinnerungsfoto, die wollen nicht mal eine Gondel haben.
Also ich glaube, das ist sogar eine Art von Tourismus der Zukunft. Die schönsten Flecken der Erde als Duplikat. Und zwar, und das ist wichtig, es muss sehr präzise sein und sehr umfassend, also mehrere Nummer größer als Las Vegas. Das als Duplikat zu sehen, dass es vom Original nicht zu unterscheiden ist. Und der große Vorteil, super ökologisch, du sagtest es bereits. Wir haben an der Hochschule bei uns das Thema im Seminar Zukunft des Tourismus schon mehrfach abgehandelt. Mhm. Also nehmen wir mal das Grab von Tutanchamun. Mhm. Wichtig ist es nur, dass es originalgetreu ist. Es darf keine Miniatur sein und es darf kein einzelnes Solitärstück sein. Also es muss in einem großen Ganzen eingebaut sein. Und jetzt kommt allerdings der gravierende Unterschied. Es muss auch original bewohnt sein.
Wie also mit der bei lebenden
Grab,
Mumie?
Bei dem Grab von Tutanchamun ist es ein bisschen schlecht, aber bei den Dörfern, da muss es bewohnt sein. Da muss es das echte Leben abgeben. Ich habe schon vor 40 Jahren in Kanada.
Hartz-IV-Jobs.
Ja, genau, gehört auch dazu. Ich habe schon vor 40 Jahren in Kanada so ein Dorf aus der Wildwestzeit gesehen, das echt bewohnt war, also nicht nur tagsüber, sondern generell echt bewohnt und man konnte da jeden Tag hin zur Besichtigung. Das war ein super Original-Feeling gewesen.
Wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt irgendwie ironisch meint, würde ich jetzt verzweifeln. Du, die TUI, die will die Chinesen als Kunden. Der Tour die Engländer. Ist der Michael Frese jetzt besonders clever, sich jetzt nicht den bleischweren Ballast von maroden englischen Muttergesellschaften an den Hals zu hängen, aber munter im englischen Urlaubergärtchen zu wildern? Mein TUI Travel und Thomas Cook, die ballen doch das Fäustchen in der Tasche.
Naja, ein großer Unterschied gibt es schon noch. Es gibt mehr Chinesen als Engländer.
Okay.
Und wie erfolgreich der Tour mit dem üblichen deutschen Programm auf der Insel sein wird, da wollen wir doch mal abwarten. Die Engländer sind ein anderes Urlaubsvolk als das Deutsche.
Ja, da könnte auch, glaube ich, jemand Näschen rümpfen, der normalerweise mit der Tour unterwegs ist. Aber einen Coup hat der Tour ja drüben auf der Insel schon gelandet und damit die Bekanntheit von der Who wahrscheinlich beachtlich gesteigert. Die Briten kaufen die Olympiatickets für London ja viel lieber beim deutschen Veranstalter als daheim, weil sie es ja auch nur beim deutschen Veranstalter schon bequem kaufen können, dem EU-Recht sei Dank.
Ja, das ist jetzt was anderes, denn das kann der Tour wirklich sehr gut, muss man sagen. Die haben wahnsinnig viel Erfahrung, Tickets für Großveranstaltungen zu verkaufen. Und es ist ja nicht nur eine Kunst, solche Tickets zu verkaufen, es ist auch eine Kunst, an diese Tickets im Einkauf heranzukommen. Das ist gar nicht so einfach, da gute Tickets zu bekommen. Das kann der Tour gut. Und da könnte ich mir vorstellen, an dem Teil, nicht im Urlaubsteil, aber an dem Teil, da könnte wahrscheinlich der Tour sogar europaweit Furore machen.
Mhm. Kommen wir doch mal zu unserem Lieblingsunternehmen der deutschen Reisewelt, der liebenswerten Bahn. Momentan scheint der sanfte Grube, was Stuttgart 21 angeht, ja wieder auf Krawall gebürstet zu sein. Oder wie der Kollege Prantl in der Süddeutschen schreibt, Grube, dein Name ist Medon. Liegen da die Nerven blank, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Unterstützung durch Ramsi?
Also die Formulierung von Brandl ist natürlich vom Ansatz her genial. Das muss man sagen, ich bewundere den Menschen immer wieder, dass ihm Sprüche einfallen, die ich so gerne für die BBBs hätte, wenn sie von mir kämen. Aber in dem Fall, wenn wir ehrlich sind, diese Stuttgart 21 ist doch ein unlösbares Problem. Jetzt sind die Schwaben nun einmal über ihren Schatten gesprungen und haben die Grünen gewählt und merken jetzt langsam, es ändert sich hier überhaupt nichts. Diese Kiste ist verfahren und der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, ich glaube Hermann heißt er, der kann sich doch schon den Tag auf dem Kalender anstreichen, an dem er vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden wird.
Oder das erste Ei in den Kopf kriegt von einem grünen erzornten Basismitglied.
Ja, bei einem wird es nicht bleiben.
Die Bahn hat aber auch Pech. Eigentlich möchte sie ein gutes, kundenfreundliches Unternehmen sein. Bestellt sogar über 300 Züge, modernster Bauart bei Bombardier im Wert von, ich glaube, 1,2 Milliarden Euro. Und nix ist. Die Züge sind so gebaut wie bestellt, aber das Eisenbahnbundesamt sagt, niente. Technische Mängel laut DIN so und so, die Züge dürfen nicht fahren. Teures Abstellgleis, kann ich da nur sagen.
Also über das Thema haben wir, glaube ich, schon einmal gesprochen. Ja, so. Das ist ein Skandal unglaublichen Ausmaßes. Da werden mehr als dringend, wirklich dringend benötigte neue zusätzliche Züge bestellt und dann stehen 300 Stück davon. Ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. 300 Züge, die stehen irgendwo rum. Ich frage mich, wo gibt es denn überhaupt so viel Platz? Also ein davon, ein Platz dafür, den würde ich gerne anbieten, also bei mir vor meiner Haustür zu parken. Da würden sich doch meine Enkel wie wild über diesen Spielplatz freuen. Also für Außenstehende ist es, glaube ich, auch schwer zu überblicken, wer hier für Schuld hat. Ich habe natürlich einen Favorit, wie
okay,
immer.
Okay, grad, lass mich raten.
Es ist nicht Ramsauer.
Ach so.
Oh. Mein Favorit ist das Eisenbahnbundesamt. Man hat nicht den Eindruck, und ich habe mir das wirklich jetzt im Laufe der Zeit schon ein paar Mal angesehen, dass die mit hohem Zeitdruck an dem Thema arbeiten. Jetzt bringen wir unseren Ramsauer immer nach dem alten Motto, lieber stehen 100 Züge rum, als dass ein einzelner Zuggast zu Schaden kommt. Also das ist schon wirklich eine Aufgabe, wo man dann sagen muss, ja jetzt müsste wirklich das Bundesverkehrsministerium eingreifen.
Vielleicht ist Grube auch deshalb jetzt so ein Rumpelstilzchen, weil er langsam merkt, er kann noch so ein Gute-Laune-Bär sein. Die Deutschen mögen die Bahn trotzdem nicht. 46% sind unzufrieden mit der Bahn. Nur die polnische Bahn schneidet noch schlechter ab. Da muss ein Bahnmanager doch vor Wut in die Schwelle beißen.
Also, diese Befragung war ja auch wieder von der Kategorie, braucht die Welt eigentlich nicht.
Ja, aber nett ist sie trotzdem.
Ja, nett ist sie ja trotzdem. Wie zufrieden nämlich die Polen mit ihrer Bahn sind oder die Letten, ich weiß gar nicht, ob man da Letten sagt, oder die Schweden mit ihrer Bahn im Vergleich, wie zufrieden wir eigentlich mit der Bahn sind. Also die tatsächliche Vergleichbarkeit dürfte wohl gegen Null gehen, aber es passt ins Bild. Mhm. Bild jetzt mit vier großen Buchstaben geschrieben. Außerdem müsste man fairerweise fragen, mit welcher Bahn haben wir eigentlich verglichen unsere Bahn im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter? Dann hätte man ganz unterschiedliche Erfahrungen.
Ach.
Oder etwas nicht.
Ach, haben wir das? Alle Wetter, die Bahn, wie war das? Wie heißt es immer so schön, wir haben verstanden, die Bahn hat gerade eine Wahnsinns-Service-Initiative gestartet. In Sachsen-Anhalt gibt es jetzt den rollenden Fahrkartenkiosk für das platte Land, damit die Leute trotzdem ihre Tickets kaufen können, nachdem man selbst die Fahrkartenautomaten von den Bahnhöfen wegrationalisiert hat. Braucht man ja auch nicht.
Also die Abschaffung der Fahrkartenautomaten finde ich eigentlich ganz logisch.
Ach.
Siehst, ich bin heute auf dem Bahnverteidigungstrip. Also überleg doch mal, je tiefer man ins sogenannte flache Land geht, desto unzufriedener sind die Kunden.
Mhm.
Kann man ja leicht feststellen. Mhm. Wenn man jetzt die Automaten abbaut, dann bekommt man logischerweise weniger Kunden, weil die weniger buchen können. Wenn du keine Kunden hast, dann hast du auch keine unzufriedene Kunden. Also ich denke, die Bahn sollte sich das mit dem rollenden Kiosk noch einmal gut überlegen und die erste gute Idee nicht durch eine schlechte konterkarieren.
Aber irgendwie ist das auch so wunderschön anachronistisch. Das erinnert irgendwie so an die gute alte Zeit, als man noch Tage oder Wochen vor der Bahnreise ins Reisebüro ging und der Mensch dort wirklich noch diese kleinen Pappkärtchen, die ganz kleinen Pappkärtchen aus einem riesen Regal zog. Ach ja,
ja. Ja.
Das waren noch Zeiten, da haben die Bahn noch alle geliebt.
Genau. Oder also an diese kleinen Fahrkärtchen kann ich mich auch noch gut erinnern. Oder mit dem Fahrkastenkiosk habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Weißt du, so bei uns auf dem Dorf, da fährt so im Sommer jede zweite Woche mal der Eismann.
Genau, mit Klingelingeling.
Genau, und hat eine große Glocke und schreit Reichs, und so stelle ich mir vor, die fahren da durch mit großer Glocke, Fahrkarten.
Heute frische Fahrkarten. Jetzt hör mal lieber auf, bevor uns die Fantasie völlig durchgeht.
Das Dorfleben lebt wieder auf, kommt zurück.
Alles trifft sich am Fahrkarten, rollenden Fahrkartenautomaten. Ja, genau, hält erstmal einen Schwatz. Naja, wo fahren wir denn heute mal hin? Ach, ist so nett hier. Ja. Okay, mein lieber Karl, nächste Woche wieder mit neuen wunderbaren Themen, die Welt des Reisens so ergeben.
Prima, bis dann.
Bis dann. Vielleicht haben Sie auch eine brennende Frage an die von uns doch in Wirklichkeit so geliebte Deutsche Bahn. Falls Sie twittern können, dann ist der sogenannte Hashtag @db-bahn eine verlockend neue Adresse. Und wie ich die Community so einschätze, wird es ihr eine diebische Freude bereiten, die Bahnmitarbeiter mit ulkigen Fragen ins Schleudern zu bringen. Die werden dann wahrscheinlich nur noch mit Textbausteinen zurückschießen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Zugbegleiter. Wenn Sie Lust auf irgendwas haben, was mit Reisen zu tun hat, dann wenden Sie sich doch vertrauensvoll an Ihr Reiseradio. Nächsten Montag wieder und immer verfügbar. Wann und wo Sie uns hören wollen.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.